Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maria Elmenreich. Bei mir im Studio ist eine Musikerin, die man in gewisser Weise als Geburtshelferin bezeichnen könnte, die Geigerin Caroline Wittmann. Sie hat nämlich so manch einer neuen Komposition auf die Welt geholfen. Zahlreiche Uraufführungen hat sie gespielt, darunter Kompositionen, die ausdrücklich für sie geschrieben wurden. Doch Caroline Wittmann ist nicht ausschließlich auf die sogenannte neue Musik spezialisiert. Sie spielt, was in ihren Ohren gute Musik ist. Und das ist häufig das Repertoire jenseits der ausgetretenen Pfade. Mit namhaften Orchestern tritt sie auf, im kleinen Kammermusikkreis und auch ganz alleine. Für ihr musikalisches Engagement wurde sie schon vielfach ausgezeichnet, 2013 etwa als Artist of the Year bei den International Classical Music Awards. Geboren 1976 in München, hat Caroline Wittmann in Köln, Boston und London studiert. Seit 2006 ist sie selbst Professorin an der Leipziger Musikhochschule. Außerdem ist sie Mitglied im Kuratorium, das über die Vergabe des renommierten Ernst von Siemens Musikpreises entscheidet. Und sie hat mehrere Jahre lang die sommerlichen Musiktage Hitzacker geleitet. Herzlich willkommen, Caroline Wittmann.
Dankeschön.
Jetzt 2020 ist das Jahr der Geige. Die Landesmusikräte in 10 Bundesländern haben gemeinsam dieses Geigenjahr ausgerufen. Ziel der vielen Veranstaltungen und Aktionen sei es, Neugier und Aufmerksamkeit für die vielen Facetten der Geige zu wecken. Was meinen Sie, braucht die Geige, braucht Ihr Instrument so ein bisschen Werberückenwind oder ist eigentlich die Beliebtheit ungebrochen?
Beliebtheit ist ungebrochen. Ich denke aber trotzdem, dass es immer wieder noch was zu entdecken gibt. Das denke ich auch jedes Mal, wenn ich wieder ein neues Stück beginne. Wer hätte gedacht, dass man die Geige noch so einsetzen kann oder dass auch das möglich ist? Insofern bin ich total dafür, auch 2020 für das Jahr der Geige zu erklären.
Eigentlich,
da bin ich total glücklich damit.
Eigentlich immer ein Geigenjahr.
Für mich sowieso.
Haftet eigentlich diesem Instrument immer noch so ein bestimmtes Image an? Früher war da ja die Geige so das Instrument für die höhere Tochter, für die Kinder aus besserem Hause. Ist das noch so?
Vielleicht insgesamt ja, aber es gab ja zum Glück auch so Leute wie Nigel Kennedy oder so, die den ganzen Laden total aufgemischt haben, gepaart mit einer wahnsinnig tollen musikalischen Qualität. Also ich selber bin ganz großer Fan von Nigel Kennedy, weil er wirklich so viel Neues gebracht hat in die Geigerwelt und in die Wahrnehmung der Geige. Ja? Insofern, da gibt es immer noch viel zu entdecken und ich bin total dankbar, wenn mal jemand auch andere Wege beschreitet und das Instrument nochmal von einer anderen Seite beleuchtet.
Nun bewegen Sie sich ja in dem Bereich, in dem sozusagen eigentlich gar keine Luft mehr nach oben ist, was die Professionalität angeht. Ist denn die Geige eigentlich ein Einsteigerinstrument? Also es dauert ja doch ein bisschen eigentlich, bis man einen Wohlklang erzeugt auf diesem Instrument, was es ja häufig Eltern schwer macht zu sagen, ja, mein Kind soll mit Geige anfangen.
Ich weiß, das höre ich auch oft. Natürlich, wenn kleine Kinder anfangen, Geige zu spielen, es braucht eben sehr viel Feinmotorik, bis es nicht kratzt. Also diese Klangerzeugung ist schon etwas komplexer als zum Beispiel auf dem Klavier, wo jeder einen Ton erzeugen kann. Dann können wir darüber sprechen, wie die Qualität dieses Tones ist. Ja? Das ist erstmal schwerer bei der Geige. Und dann, ja, dass keine Luft nach oben ist, vielleicht auf dem Papier ist das richtig. Und trotzdem jeden Morgen, wenn ich anfange zu üben, spüre ich aber heftig Luft nach oben. Es geht immer weiter, da ist kein Limit.
Was spüren Sie, den Widerstand des Materials?
Nein, aber ich spüre einfach, dass mit so einem Instrument, was selber so eine langjährige Geschichte hat wie meines, ich einfach immer noch nicht das in- und auswendig kenne. Das erzählt mir jeden Tag wieder neue Dinge. Oder ich gehe in eine Gegend oder eine Richtung. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber es geht auch ganz konkret um Kontaktstelle. Wo setze ich den Bogen an? Wie setze ich den Finger auf? Und merke, das klingt ja ganz anders, wenn ich das so mache. Natürlich sind meine Ohren natürlich auch sensibilisiert inzwischen. Aber da ist überall in jede Richtung und in jede Tiefe, in jede Dimension noch so unendlich viel zu entdecken, dass meine Lebenszeit garantiert nicht reichen wird.
Stichwort entdecken. Sie nehmen ja auch teil an diesem Projekt Rhapsody in School. Da gehen professionelle Musikerinnen und Musiker in Schulklassen und sie gestalten sozusagen eine Stunde des Musikunterrichts. Also sie bringen ihr Instrument mit, kommen ins Gespräch mit den Kindern, stellen ihr Instrument vor. Wie wecken Sie da, um nochmal auf diesen Leitsatz des Geigenjahres zurückzukommen, wie wecken Sie da die Neugier für die Geige? Also wie stellen Sie Ihr Instrument vor?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen, weil ich in ganz unterschiedliche Situationen komme. Das werde ich zum Beispiel nie vergessen, weil das so beeindruckend war. Habe ich in Speyer gespielt und am Tag danach die Geige vorgestellt in der Schule, wo jeder sowieso Bescheid wusste über die Geigen und die Kinder mich gefragt haben, welche Saiten ich verwende, so Spezialfragen. Das ist natürlich eine völlig andere Voraussetzung. Da kann ich mit einem völlig anderen Vokabular anfangen als in der Problemschule in Berlin-Marzahn, wo ich auch schon mal war, wo kein Mensch jemals ein klassisches Instrument gesehen hat oder gehört hat. Also da versuche ich erstmal zu zeigen, wie so eine Geige überhaupt klingt und auch Repertoire zu spielen, was für die Kinder spannend sein könnte. Das ist oftmals nicht die ganz normale klassische Musik, sondern ganz oft moderne Musik, zeitgenössische Musik, die irgendwie auch körperlich spannend ist, wo es was zu sehen gibt, genauso wie zu hören gibt. Und da merke ich aber auch, wie sinnvoll dieses Projekt ist. Also das hat mich jedes Mal sehr berührt, sowohl die sogenannten privilegierten Schulen, wo ich mit Vorkenntnissen konfrontiert werde, die mich hoffnungsfroh stimmen, dass unser Metier auch eine Zukunft hat und dass da junge Leute heranwachsen, die mit dem, was ich beruflich mache, was anfangen können. Und gleichzeitig aber auch diese ganz ehrlichen Emotionen, die von Kindern kommen, die noch nie ein klassisches Instrument gehört haben und diese Dankbarkeit zu spüren, dass da jemand kommt, eine Stunde opfert. Oft ist es das erste Mal seit ganz langem, dass jemand eine persönliche Frage eins zu eins beantwortet. Also da habe ich auch einen therapeutischen Nutzen und das gibt mir unglaublich viel zurück. Weil ganz oft frage ich mich schon, ob wir im Elfenbeinturm sind und was ich überhaupt tue, hat das einen gesellschaftlichen Nutzen. Das ist mir nämlich wichtig, auch etwas zurückzugeben. Und gerade an der Stelle, wo es nicht vom Elternhaus gegeben ist und nicht vom Staat gegeben ist.
Da springt womöglich dann der Funke von der Geige auf was noch viel Größeres über.
Das würde ich mir wünschen und was ich immer versuche anzustoßen, da ist eben auch, dass nicht wir Musiker wie die Bittsteller sozusagen in die Klasse kommen und sagen, ja, hört uns doch mal bitte zu, als ja, müssten wir was wie Sauerbier verkaufen, sondern dass ich auch frage, kommt doch dann auch in mein Konzert, dass wir das versuchen zu arrangieren, dass vielleicht bei einer Probe oder im Konzert die Kinder dann auch kommen können und wirklich sehen können, was ich mache. Das ist mir so wichtig, weil dann ist diese Hemmschwelle schon mal viel niedriger, auch mal in ein Konzert zu gehen, wenn man als Kind gemerkt hat, wie toll das ist, auch wenn die Eltern bisher einen noch nicht ins Konzert mitgenommen haben.
Sie haben gerade gesagt, dass vielleicht gerade diese Kinder großes Interesse an der zeitgenössischen Musik haben. Jetzt wollen wir auf die erste Musik zusteuern, die nicht zeitgenössische Musik in dem Sinne ist, sondern aus dem Jahr 1923 stammt. Wir wollen nämlich jetzt Sie als Interpretin hören mit dem ersten Satz aus einer Violinsonate von dem belgischen Geiger und Komponisten Eugène Ysaÿe. Obsession ist dieser Satz überschrieben. Obsession allerdings bezieht sich bei Ysaÿe auf Johann Sebastian Bach. Aber würden Sie auch über sich sagen, dass Sie besessen sind von der Geige oder von Musik allgemein?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist auch nicht irgendwie eine Wahl. Daran ist es mir mal aufgefallen, als ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht mal auswählen, ob ich Musik mache oder nicht. Das ist überhaupt keine Wahl, das ist keine Option. Insofern ist es tatsächlich eine Besessenheit. Und wenn ich nichts anderes hätte im Leben als was zu essen, frische Luft und Musik, dann wäre ich eigentlich auch glücklich.
Dann wollen wir gleich Musik hören. Haben Sie noch eine Höranleitung für uns, für diesen Satz, der damals 2004 auf Ihrem Debütalbum erschienen ist? Da haben Sie sich nämlich nicht mit der ja, vermeintlich wohlklingenden Romantik oder Klassik begnügt, sondern wirklich mit Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Worauf soll man achten, wenn man diesen Satz hört von Eugène Ysaÿe?
Also ich habe eigentlich immer die gleiche Hörempfehlung. Die gilt für alle Musik. Und vielleicht auch für alles im Leben. Seid offen, hört zu, gib dich hin. Hör mal kurz auf mit allem, was ihr nebenher macht, sondern hört wirklich zu und schaut, was es mit euch macht und verbalisiert es auch oder drückt es auch aus, was es mit euch macht. Thank you.
Die Geigerin Caroline Wiedmann mit dem ersten Satz aus Eugène Ysaÿe's Violinsonate Opus 27 Nummer 2. Und Caroline Wiedmann ist auch zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Wiedmann, Sie haben uns gerade aufgetragen, zu hören und zu fühlen, was das mit uns macht, wenn wir diese Musik hören. Was macht die Musik denn jetzt mit Ihnen? Wie hören Sie die Musik?
Ja, das ist ganz interessant, weil natürlich spiele ich jeden Ton mit und hoffe auch zu sehen, dass ich mich weiterentwickelt habe und was ich heute anders machen würde. Aber was es musikalisch mit einem macht, ist natürlich diese Obsession. Also es fängt an mit diesem Bach-Thema, was sich im Nichts verliert oder in der Stille. Und dann spinnt sich das immer weiter. Es geht wie besessen und wie rasend immer weiter, diese motorischen Sechzehntel bis hin zu dem Dies Irae-Thema. Also das ist so ein genialer Satz, wie diese verschiedenen Themen miteinander verknüpft werden aufgrund des Themas Besessenheit, Obsession.
Jetzt habe ich gerade den Namen des Komponisten genannt. Ich habe Ihren Namen genannt, aber müsste man der Fairness halber nicht vielleicht auch den Namen des Instrumentes sagen?
Also wir sind ein Team, das kann man sehr, sehr gerne erwähnen und das ist meine Geige. Wir kennen uns so gut, wir sind wirklich als Team unterwegs in der ganzen Welt.
Und wenn Sie sich jemandem vorstellen, sagen Sie dann, wer sie gebaut hat, dass es Giovanni Battista Guadagnini war und dass diese Geige 1782 entstanden ist. Gehört das alles dazu?
Ja, das werde ich natürlich auch sehr oft gefragt und wir Geiger sind dann natürlich auch besonders interessiert. Was ist das für eine Geige? Was hast du für eine? Und natürlich gehört da der Name dazu und das Datum, wobei das Datum im Falle meiner Geige auch wirklich kurios ist, weil es steht eigentlich 1774 auf dem Zettel und es wird aber allgemein angenommen, dass sie 1782 erst gebaut wurde. Wir fragen uns, weshalb. Eine Theorie ist, dass Guadagnini dachte, er könnte sie teurer verkaufen, wenn er sie ein bisschen vordatiert, weil man damals noch nicht wusste, dass eigentlich die wirklich ganz starke Phase die ganz späten sein würden. Also heute sind die von 1782 noch teurer als die von 1774, aber zu seinen Lebzeiten war es vielleicht noch anders. Er dachte nicht, dass die Leute denken, heute bin ich schwächer als vor 8 Jahren. Datiere ich es mal lieber vor.
Ein Stratege also.
Wir können nur raten, aber es ist auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
Sie haben gerade diesen besagten Zettel angesprochen. Es gibt sozusagen immer eine Art Beipackzettel zu jedem guten Instrument.
Ja, der kann aber auch ganz falsch sein. Also es gibt Millionen Geigen, wo Stradivari drinsteht und das muss nicht heißen, dass es eine Stradivari ist. Also wenn man durch diese F-Löcher, das sind diese kleinen Löcher auf der Decke der Geige, durchguckt, kann man an einer Seite so ein kleines Zettelchen sehen und da steht drin, wer diese Geige gebaut hat. Aber damit wird natürlich viel Schindluder betrieben, weil man sehr viel Geld verdienen kann mit Geigen.
Ja, das Geld haben Sie gerade schon angesprochen, das auch Guadagnini ja im Hinterkopf hatte. Ist diese Geige Ihre Geige, ist das Ihr Eigentum?
Nein, das ist heutzutage so unerschwinglich teuer und auch schon vor 12 Jahren, als die Geige gekauft wurde, war es auch schon unerschwinglich für mich als Musikerin. Sie gehört leider nicht mir, aber es sind trotzdem glückliche Umstände, weil die Geige einem Paar in London gehört, die wahnsinnig musikaffin sind, wahnsinnig gern zu meinen Konzerten kommen, mich unterstützen und trotzdem überhaupt nicht jetzt im Rampenlicht stehen wollen. Also ich muss das nicht erwähnen. Sie wollen nicht, dass ich erwähne, von wem sie ist und sie wollen im Hintergrund bleiben und sind einfach Musikliebhaber. Von der Sorte sollte es bitte mehr geben auf dieser Welt.
Also Sie bleiben namenlos, aber wie sind Sie zusammengekommen? Also wie haben Sie den Kontakt hergestellt? Gibt es da Agenten oder wer vermittelt zwischen jemandem, der eine wertvolle Geige besitzt und jemandem, der eine wertvolle Geige zum Musizieren braucht?
Das ist eine interessante Frage, wo auch immer mehr passiert auf dem sogenannten Markt. Aber bei mir war das wirklich ganz jenseits von Agenturen oder Managements oder irgendwas. Und das freut mich auch, weil das so sehr meiner Geschichte entspricht. Eigentlich, muss ich sagen, habe ich diese Geige meiner eigenen Ehrlichkeit und Indiskretion zu verdanken. Ich saß nämlich in London in einem Konzert neben einem Ehepaar und es spielte ein junger Geiger. Ich konnte es absolut nicht ausstehen, wie der gespielt hat. Und normalerweise halte ich mich dann zurück und sage das nicht so, weil es könnte falsch rüberkommen. Aber die Dame neben mir hat mich in der Pause gesehen, als ich ein Glas Wein getrunken hatte und wir fingen an zu sprechen. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht in die zweite Hälfte, das tue ich mir nicht an, ich finde das absolut grauenvoll. Und er hat gesagt, wir auch, dann können wir jetzt eigentlich zusammen Wein trinken. Und wir haben uns unterhalten, es kam raus, dass die mich schon bei den Proms in London gehört hatten, also schon wussten, wer ich war. Und daraufhin entspann sich ein wunderbares Gespräch, wo ich auch gesagt habe, ich suche jetzt eigentlich gerade eine Geige, die besser ist als die, die ich habe, weil meine Karriere sich so entwickelt, wie ich es nicht mir vorgestellt habe. Und am nächsten Tag schrieb sie mir eine E-Mail, should we buy you a violin? Und wirklich wie im Märchen kam diese Geige zu mir dadurch, dass ich ganz ehrlich gesagt habe, ungeschönt, dass mir das Spiel dieses Geigers überhaupt nicht gefallen hatte und dass ich einfach nach Hause will und nicht weiter in das Konzert gehen will.
Das heißt, da wurde Ihnen zum Wein der Blankoscheck gereicht.
Sozusagen.
Und man hat sich gemeinsam auf die Suche nach einem Instrument begeben.
So ist es. Dann ist das natürlich auch keine leichte Sache. Dann hat man sozusagen die Mittel zur Verfügung oder eine bestimmte Summe und dann die Geige zu finden, in die man sich verliebt, das weiß jeder vom Datingportal, ist unglaublich schwierig. Und ich hatte monatelang dann gesucht, hatte einmal eine gefunden, wo ich gesagt hätte, ich glaube, die ist es. Und dann meinte der Geigenhändler, ja, ausgerechnet, die ist jetzt leider nicht zum Verkauf, die muss ich einem anderen Kunden zeigen, die habe ich dem schon versprochen. Ich suchte wieder weiter, ein paar Monate später hatte ich wieder eine gefunden und gesagt, die ist es. Wieder nach 2 Sekunden hat er gesagt, das ist die gleiche, die du schon vor 3 Monaten ausgewählt hattest. Das ist genau die gleiche Geige. Der Kunde damals hat sie doch nicht genommen oder konnte sie nicht finanzieren. Jetzt kannst du sie haben, wenn du sie willst. Und jetzt war sie leider Gottes viel zu teuer für meine Sponsoren. Aber das werde ich auch nie vergessen. Das war mit Louise da in London beim Geigenhändler. Die hat einfach gesehen, was diese Geige mit mir gemacht hat in diesem Moment. Und ich glaube, das ist ein unglaublich erfüllender Moment für jemanden, der etwas sponsert oder unterstützt, wenn man diese absolute Passion sieht und wenn man auch die Qualität dieses Instruments sieht und wie mein Spiel sich sofort verändert, wie meine Augen geleuchtet hatten. Und sie hat gesagt, du, das ist jetzt einfach viel zu teuer, aber wir machen das jetzt. Lass mich drum kümmern, wie ich das Geld zusammenbekomme, aber wir machen das und ich sorge dafür, dass du diese Geige bekommen kannst. Und so geschah es ein paar Wochen später.
Können Sie in Worte fassen, was das da war, was da übergesprungen ist oder was da Klick gemacht hat, was also Ihr Spiel und die Voraussetzungen dieses Instrumentes so ideal füreinander machen?
Ich glaube, dass man das so wenig festmachen oder verbalisieren kann wie bei menschlichen Zusammenstößen, wenn es klickt oder funkt. Ich kann natürlich einige Faktoren aufzählen. Die waren aber bei anderen Geigen auch gut. Der Klang ist schön, es spricht gut an, die Balance zwischen G-Seite, E-Seite, die Mittelseiten sind super. Hier ist es stark, hier hat es Schmelz, hier strahlt es, hier ist es warm. Natürlich, das alles war da. Aber was mich an der Geige noch mehr fasziniert hat als bei allen anderen, und ich hatte auch viele andere Guadagninis ausprobiert, ich hatte sogar Stradivaris und Del Jesus ausprobiert. Was mich an der Geige interessiert hat, war, dass sie eine Persönlichkeit hatte, die sich mir nicht sofort entblößt hat. Ich wusste nicht sofort alles über diese Geige. Ich wollte die kennenlernen und ich habe gemerkt, da ist noch so viel, da kommen noch so viele Schichten, die ich kennenlernen will. Das erste ist unglaublich ansprechend. Darin kann ich mich schon verlieben. Aber dann geht es weiter. Da ist etwas, was mich interessiert. Da ist etwas, was ich nicht sofort entschlüsseln kann. Und ich glaube, letzten Endes war es das, was mich fasziniert hatte und was mir auch entspricht. Ich mag das einfach gerne bei der Musik und bei allem anderen im Leben auch, wenn ich nicht alles sofort sehe und nicht alles sofort offensichtlich ist. Das interessiert mich und auch nach 12 Jahren, die ich jetzt auf dieser Geige gespielt habe, wie gesagt, geht es mir jeden Morgen so, dass ich so eine interessante Persönlichkeit in die Hand nehme, kennenlerne und so reagierst du, wenn ich das mache. Das ist ja interessant, das wusste ich noch nicht. Aber natürlich auch diese unglaubliche Vertrautheit. Also ganz vieles kenne ich ja an ihr jetzt auch schon und sie an mir. Und ich verändere mich im Laufe der Zeit, sie verändert sich im Laufe der Zeit. Ich spiele ja nur eine ganz kurze Zeit ihres Lebens auf ihr, während es ein Großteil meines Lebens ist, dass ich auf ihr gespielt habe.
Wissen Sie, wer vor Ihnen dieses Instrument gespielt hat?
Ich habe es versucht rauszufinden, aber das ist nicht Datenschutzgründe, aber Diskretionsgründe haben das nicht erlaubt, mir zu sagen, wer es davor gehabt hat. Ich glaube, sie kam aus Asien davor.
Jetzt haben Sie gerade über dieses Instrument so gesprochen, als wäre es eigentlich ein Mensch. Sie haben von ihr, Sie haben du gesagt, Sie haben von der Persönlichkeit gesprochen. Wie begrüßen Sie sich dann morgens? Sprechen Sie auch mit ihr, weil das eigentlich klingt, als wäre es ein lebender Organismus.
Ja, aber eben nicht mit Worten. Ich lege sie ja auch ins Bett abends. wenn ich dann schlafen gehe oder wenn ich fertig bin mit Üben, wird sie noch sauber gemacht und ich schließe den Kasten. Das ist wie eine rituelle Art, sie ins Bett zu bringen und zu sagen, so, das war unser Tag gemeinsam. vielleicht lief es gut, vielleicht lief es nicht gut. Wir hatten heute ein wahnsinnig tolles Konzert zusammen oder heute war ich nicht zufrieden, aber was schief lief, liegt nicht an dir, sondern nur an mir. Das ist bei mir so klar, wenn ich schlecht spiele, war es nie die Geige, weil die könnte noch viel besser. die ist immer unschuldig. Ja? Und insofern, ja, es gibt wirkliche Rituale, auch übrigens vor dem Konzert, dass ich sie nochmal sauber mache, den Staub nochmal abwische. Ja, das ist wie ein mystisches Ritual fast. Und da ich auch weiß, dass dieses Holz so alt ist und schon so viel gesehen hat, das gibt mir unglaublich viel Ruhe und Zuversicht.
Können Sie auch mal eine Zeit lang ohne diese Geige? Gibt es mal eine Pause, die Sie beide vielleicht womöglich brauchen? Also Abstand und Urlaub voneinander?
Ja, es ist ja erwiesen, dass die Geigen, die viel gespielt werden, sich wirklich gut erholen, wenn der Druck mal rausgenommen wird. Das lastet ja ein unglaublicher Druck auf den Geigen durch die Saitenspannung. Ja? Und die Saitenspannung ist ja heute noch größer als in der Barockzeit, weil das A tiefer war in der Barockzeit. Also es lastet wirklich viel auf dieser Geige. Wenn eine Saite reißt, entlädt sich unglaublich viel Energie zum Beispiel. Es ist ein richtiger Stress für die Geige. Das Reisen ist ein richtiger Stress. Der Klimawechsel, die Klimaanlage, die Feuchtigkeit, die Trockenheit. Also was ich mit ihr tagtäglich erlebe, ist Stress für die Geige. Und ich mache seit einigen Jahren zum ersten Mal Urlaub, richtig im Sommer, also seit ich kleine Kinder habe und seitdem die Saisons auch so richtig durchgehen irgendwie, mache ich richtig Urlaub. Das sind also richtig diese 6 Wochen Schulferien ganz frei, keine Konzerte. Und davon die ersten 2 Wochen bleibt die Geige im Kasten beziehungsweise geht zum Geigenbauer, wird alles runtergemacht. Sie kann sich entspannen, im wahrsten Sinne des Wortes, von dem Stress, den ich mit ihr habe während der Saison. Und dann, nach 2 Wochen, hole ich die Geige ab, neue Saiten drauf, alles neu gemacht, alles neu eingestellt. Und dann beginne ich wieder mit Lernsaiten, also von Adam und Eva nochmal von vorn. Und lerne dann das gesamte neue Repertoire für die kommende Saison. Das ist ja meistens sehr viel, was dann in der Saison ganz schnell aufeinander folgen muss. Ich muss das also schon sehr weit vorbereitet haben, um es dann rausholen zu können. Das habe ich wirklich gelernt, das erfordert Disziplin. Aber das ist für mich die schönste Zeit, wenn ich zu Hause bin im Sommer mit meiner Familie und einfach meine Familie habe und üben kann und ab und zu noch ins Schwimmbad springe. Das ist für mich immer die allerschönste Zeit, von der ich zehre die gesamte Saison lang.
Wir kommen jetzt zu einer Musik, die auf den ersten Blick eigentlich gar nichts mit Ihrer Musik zu tun hat, nämlich Vokalmusik, eine Arie aus der Barockoper Dido und Aeneas von Henry Purcell, When I Am Laid in Earth. Erklären Sie uns noch kurz, was diese Arie mit Ihrem Musizieren dann doch zu tun hat?
Ich glaube, das, wonach ich suche in der Musik oder wie ich Musik machen will, da finde ich so viele Antworten in der Barockoper, in Barockarien. Die Einfachheit, die Authentizität, aber die Tiefe der Emotionen, alles gemeinsam. Wie kann ich das machen? Alles, was ich zutiefst empfinde, ganz einfach und direkt so auszudrücken, dass es direkt bei meinem Gegenüber, also beim Publikum oder auch ohne Publikum, dass es direkt ankommt bei jemand anderem.
Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Maria Elmenreich. Und zu Gast ist die Geigerin Caroline Wiedmann, die sich Musik von Johann Sebastian Bach gewünscht hat. Am Klavier Andra Schiff. Er spielt die Arie aus den Goldberg-Variationen. weltberühmt und von jedem Pianisten, von jeder Pianistin anders gespielt. Gleich zweimal hat Andras Schiff die Aria samt der dazugehörigen 30 Veränderungen im Tonstudio aufgenommen. Caroline Wiedmann, warum ausgerechnet diese Interpretation, warum ausgerechnet Andras Schiff mit den Goldberg-Variationen?
Ja, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Ich habe ihn oft in Konzerten erlebt, habe auch oft mit ihm gespielt, was immer eine große Ehre und ein großes Vergnügen ist. Und ich lerne so viel einfach dabei als Musiker, als Mensch. Diese Aufnahme gefällt mir ganz besonders und ich weiß auch noch, dass ich kurz nachdem diese Aufnahme entstanden ist, hat er ja eine große Tournee gemacht, wo er die Goldberg-Variation gespielt hatte. Da hatte ich gerade in London gewohnt, zog gerade dorthin, habe gerade dort zu studieren angefangen und ging in dieses Konzert. Damals kannte ich ihn noch gar nicht und das ist eines meiner eindrücklichsten Konzerte meines Lebens. Also es ist einfach nur ein riesig großer Saal, Queen Elizabeth Hall damals. Einfach nur diesem Klavier und dieser ganz einfachen Melodie, die dann durch unzählige Variationen ja komplizierter wird. Das ist ja höchst komplex, was der Bach da geschrieben hat. Aber der Anfang ist das Allereinfachste, der Nukleus ist am Allereinfachsten. Das ist so sinnbildlich für so vieles. Und man könnte ganz analytisch rangehen und sagen, ja, das ist eben die erste Variation, da passiert das, dann passiert harmonisch das. Das ist auch alles der Fall. Wenn alles stimmt, wenn diese Interpretation so ist, wie sie ist und so spontan und doch so geplant ist, also alle Gegensätze sich gegenseitig aufheben, ja, geplant, aber spontan, analytisch, aber völlig instinktiv, ja, wenn das alles zusammenkommt, dann entsteht ein Moment, der so magisch ist und auch dieser Konzertmoment ist so magisch, das ist nochmal was anderes als eine CD, dass da jemand sitzt, der das in diesem Moment kreiert und man als Zuhörer drin sitzt und einfach alles drumherum vergisst. Ich habe auch sogar vergessen, dass das ein Tasteninstrument ist, wo mit Hämmern Saiten angeschlagen werden. Es ist einfach nur, all das wird völlig unwichtig, weil diese wichtigste Essenz der Musik, die auch die wichtigste Essenz des Lebens ist, vermittelt wird in einem Moment, wo alles dann stillsteht. Das ist das Tollste, was Musik kann und das kann Musik.
Sie haben gerade den Zauber des Anfangs beschrieben. Lassen Sie uns mal auf den Anfang Ihrer musikalischen Laufbahn schauen. Wurde im Hause Wiedmann viel Musik gemacht von Anfang an? Ihre Eltern sind, soweit ich weiß, keine Berufsmusiker, also passionierte Hobbymusiker vielleicht. Aber waren Sie von Anfang an von Musik umgeben?
Ja, denn obwohl meine Eltern nicht Musiker waren, haben sie Musik geliebt. Also das Radio hat bei uns wichtige erzieherische Arbeit geleistet. Wir haben viel Musik gehört zu Hause. Mein Vater hat immer bei der Arbeit Radio gehört oben. Das hatte so was Gemütliches, weiß ich noch, dass wir hochkommen konnten in sein Arbeitszimmer und dann am Boden liegen, während das Radio lief. Er hat gearbeitet und wir haben irgendwie am Boden gelegen und sind fast eingeschlafen. Also so dieses, dass es ein Wohlgefühl ist, Musik zu hören, das ist meine vielleicht früheste Erinnerung. Mein Bruder ist ja 3 Jahre älter als ich und hat somit alles früher begonnen als ich oder also entsprechend weit voraus. Wenn man kleinere Schwester ist, sieht man eben, wie der größere Bruder einiges schon gemacht hat. Es war immer unglaublich interessant. Auch die ganze Herangehensweise an zeitgenössische Musik habe ich wirklich durch meinen Bruder gelernt oder einfach mitbekommen. Was heißt gelernt? Das war einfach ganz normal, dass er dann Aufnahmen mit nach Hause gebracht hat, damals noch LPs oder Kassetten, und kam nach Hause und hat das gespielt. Und also es war viel Musik in unserem Haushalt, obwohl meine Eltern nicht Musiker waren. Aber es war ein Haushalt, der Musik geliebt hat und ja, verehrt hat.
Aber Sie müssen schon beide eine Disposition mitgebracht haben, damit dieser Boden auch irgendwie, der war bereitet, dass der bei Ihnen auf sozusagen selbst auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Ja, kann man im Nachhinein vielleicht so sich nur erklären. Aber in dem Moment, wo wir Kinder waren, war uns das überhaupt nicht klar. Das muss ich wirklich sagen. Auch, dass das Arbeit ist, war uns wirklich überhaupt nicht klar. Es war das reinste Vergnügen und Spiel. Also das weiß ich noch so genau, wie mein Bruder dann lernte, Klavierauszüge zu spielen. Mit so 12, 13 und als er auch eben zu komponieren begann und er dann so Zauberflöte gespielt hat oder so und wir haben das gespielt. Ich konnte ja kaum Noten lesen damals, habe das dann irgendwie so nach Gefühl geguckt, wie die Nottonhöhen sein könnten und wir mit unseren Stofftieren da diese Opern nachgespielt haben. Das kam wirklich aus dem Spiel und aus dem Spaß. Das ist etwas, was so wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, das durchzieht unsere Leben auch heute noch, von meinem Bruder und von mir, dass die Musik kommt vom Spiel und vom Spaß. Und diese Ernsthaftigkeit und die Disziplin, ja, das kam alles später und dass es auch ein sehr harter Beruf ist, das war uns damals überhaupt nicht klar und was überhaupt dazu gehört, um etwas zum Beruf zu machen. Also ich glaube, dass dann solche Sachen haben wir gar nicht gedacht und wie viel man dann arbeiten müsste und wie perfekt das alles sein müsste. Wahrscheinlich klang das ganz schrecklich damals, ja. Aber darum ging es überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges in meinem Leben, dass der Ursprung der Musik für mich ist wirklich der reinste Spaß und diese Freude, diese körperliche und geistige Freude an dem, was da passiert musikalisch oder gerade in den Mozart-Opern, ja, wie die Charaktere geliebt werden. Also auch wenn es ein schrecklicher Mensch ist in der Mozart-Oper, wird der geliebt. Das ist eine unglaublich schöne Nachricht, finde ich.
Ihr Bruder Jörg, den haben Sie jetzt schon angesprochen, 3 Jahre älter ist er, heute ein sehr erfolgreicher Komponist, Klarinettist und Dirigent. So 3 Jahre Altersunterschied, die führen ja immer dazu, dass es eben den Vorsprung gibt, den Sie gerade schon genannt haben. Hat er Sie immer mitgezogen? Hat er Ihnen sozusagen den Weg geebnet?
Ja, also ich denke, dass jeder, der ein kleineres Geschwisterkind ist, mitfühlen kann. Ich weiß noch, es war auch manchmal nicht ganz leicht. Wir haben zum Beispiel ein Klaviertrio gespielt. Mein Vater hat ja ein bisschen Cello gespielt und Jörg Klavier und ich dann eben Geige und konnte noch kaum Noten lesen. Und dann so Haydn-Klaviertrio, so, da bin ich einfach erstmal untergegangen, ja, und habe geheult und dachte, das kann ich nicht, ich komme da nicht mit. Aber es war immer eine wiederum freundliche und spaßige Atmosphäre, ist doch egal, dann spiel halt irgendwas und wir warten so lange, bis du fertig bist mit deinem Lauf, dann kommen wir wieder auf die 1. Also es gab jetzt überhaupt keinen Druck von den anderen beiden, sodass ich einfach dann zum Glück durchgebissen habe und dadurch ja auch die Noten besser kennengelernt habe. Also das Scheitern ist ja auch was unglaublich Wichtiges, um zu lernen. Und als jüngeres Geschwisterkind scheitert man halt vielleicht dann mal länger oder öfter, oder man kapiert es ja als Kind nicht, dass man halt auch 3 Jahre jünger ist und deshalb noch nicht so weit ist wie der Ältere, ja. Aber da ist die Kammermusik auch das allerbeste Mittel, um spielerisch da reinzukommen. Und da gab es so tolle Stücke, so noch dieses Allongarese Klaviertrio. Das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich das dann alleine geübt hatte. Und dann kamen wir wieder zusammen und dann konnte ich es. Und dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, ist ja dann auch unglaublich bereichernd.
Jetzt sind Sie selbst Mutter von 2 Kindern, die, glaube ich, auch 3 Jahre auseinander sind. Rückblickend ist das eine sehr außergewöhnliche Geschwisterbeziehung, die ja bis heute eigentlich eine ganz intensive künstlerische Geschwisterbeziehung ist. Diese Außergewöhnlichkeit, ist Ihnen die heute bewusst oder ist die nur von außen besehen so? Ist das für Sie alles ganz natürlich?
Es ist ganz natürlich und trotzdem ist es so außergewöhnlich und ich bin so froh. Mein Bruder und ich sind sehr gegensätzliche Leute eigentlich. Wir machen unterschiedliche Dinge, wir sind als Persönlichkeiten auch sehr unterschiedlich, aber wir kommen immer wieder zusammen und vor allen Dingen, wenn wir Musik machen, sind wir so eng verwoben und das macht so einen Spaß, weil wir einfach ja aus dem gleichen Fleisch und Blut sind und wir müssen uns nichts kommunizieren, zeigen, Einsatz geben, irgend sowas, das müssen wir alles nicht, weil der andere es eh weiß. Und wiederum, wer mal mit uns geprobt hat, weiß, wie schrecklich wir dann albern auch lachen. Und also das ist dann direkt zurück in die Kindheit, wo wir einfach nicht aufhören können zu lachen wegen irgendwas oder uns kleine Notizen in die Noten machen, die der andere dann erst im Konzert sieht, sodass der dann lachen muss. Also es gibt unendlich viele alberne Kinderstreiche, die bis heute einfach da sind. Und das lieben wir und so soll es hoffentlich noch lange bleiben.
Also eine Beziehung, die frei von Neid ist, von Konkurrenz, können sich andere kaum vorstellen. 2 Geschwister, Bruder, Schwester, 3 Jahre Abstand, da gibt es auch andere Erfahrungen.
Ja, absolut. Und ich denke, natürlich gab es bestimmt auf beiden Seiten auch mal Probleme. Das ist völlig normal und das kann man auch nicht wegdiskutieren oder sollen wir auch nicht. Das ist völlig normal. Aber was immer überwiegt, ist diese große Zuneigung, Liebe, Bewunderung. Und was wir gemeinsam haben, ist so groß, dass alles, wenn man sich mal ein bisschen hackelt oder so, das ist doch völlig normal und das ist so klein im Vergleich zu dem, was wir uns gegenseitig geben können.
Ihnen eigen ist aber die Geige, das ist Ihr Instrument. Gab es diesen Moment, in dem Sie wussten, das ist mein Beruf, das ist mein Instrument?
Ja, das ist übrigens auch wahrscheinlich ein Grund, weshalb es nicht zu einer direkten Konkurrenz jemals kam, weil wir haben eben so unterschiedliche Sachen gemacht. Das war klar verteilt. Deshalb habe ich auch nie versucht zu komponieren übrigens. Also ich denke, dass das ganz eindeutig war, oder Jörg hat niemals versucht, ein Streichinstrument zu spielen. Also das war, jeder hatte dann so seinen Bereich, der aber so auf ihn zugeschnitten war. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ein Blasinstrument zu spielen oder zu komponieren. Ich habe das gefunden, was für mich richtig und wichtig ist. Es gibt natürlich einige Schlüsselmomente, einige Dinge, die passiert sind. Ich weiß aber noch ein Ereignis ganz klar in meinem Gedächtnis, wo ich wirklich dachte so, ich glaube, ich will das zu meinem Leben machen. Und das war anfänglich eigentlich eine bisschen unschöne Geschichte, weil ich im Krankenhaus lag, weil ich mit meinem Knie wieder Probleme hatte. Ich hatte, die Kniescheibe war zertrümmert, ich bin viel Ski gefahren und hatte dann bei einem weiteren Sportunfall kurz nach einer Operation wieder die Bänder gerissen gehabt und das Knie war wieder kaputt und ich lag also da im Krankenhaus und konnte nichts machen, war richtig isoliert und einsam als Teenager. Ich war da so 13. Und lesen kann man mal eine Stunde, aber dann ist wieder langweilig. Damals gab es auch noch keine Privatsender. Also Fernsehen war auch nicht, Internet gab es auch nicht. Und dann haben meine Eltern, weil ich ihnen so leid tat, haben sie mir halt die Geige dann ins Krankenhaus gebracht. Und ich konnte ja mit dem Rollstuhl in die Krankenhauskapelle fahren und habe dann dort Bach gespielt, einfach den ganzen Tag. Das war mein Zeitvertreib, aber nicht nur der Zeitvertreib, sondern es hat mir etwas gegeben, einen Seelenheil und einen Seelenfrieden, den ich bis dahin nicht gekannt hatte. Vielleicht ist man in dem Alter auch ganz offen für solche Erfahrungen. Und da dachte ich mir, was das mir gibt, diese Musik hier, natürlich auch diese Spiritualität der Krankenhauskapelle hat dazu auch beigetragen, das hat mich erfüllt so sehr, dass ich dachte, ich vergesse das mit dem Skifahren und dem Sport, was mich bis dahin so fasziniert hatte. Und ich glaube, ich würde gerne das als Beruf machen oder zumindest als zentralen Punkt irgendwie in meinem Leben brauche ich das, weil ich zum ersten Mal erfahren habe, wie tief erfüllend die Musik für mich ist.
Und der Weg Ihres Berufes oder erstmal der Ausbildung führte Sie nach Köln zur Igor Osim, zu Michelle Auclair in Boston, zu David Takeno in London. Das waren Ihre Professorinnen und Professoren. Wonach haben Sie die ausgewählt? Gab es da sowas wie eine Planung oder hat sich das alles schicksalhaft eines aus dem anderen ergeben?
Nee, die habe ich mir schon ausgesucht. Und zwar, das war wie so ein Turnus, den ich ganz lange in meinem Leben hatte, gerade in meinen jungen Jahren, alle 3 Jahre eine Veränderung zu haben. Also ich hatte alle meine Lehrer 3 Jahre lang, interessanterweise, sodass ich dann beim dritten Lehrer schon dachte, ja, nach 3 Jahren will ich wieder wechseln. Und ich fand das unglaublich spannend, nicht weil der Lehrer schlecht war, sondern um wieder was Neues kennenzulernen und nach 3 Jahren nochmal einen Perspektivenwechsel zu haben. Und so war es bei allen meinen Lehrern, war ich 3 Jahre. Ganz interessant. Zu Igor Osim wollte ich unbedingt, weil da war ich ja noch Jungstudentin, weil der eine ganz tolle Klasse hatte, erinnere ich mich. Und die haben mich alle so inspiriert. Das waren alles junge Leute, viele Jungstudenten auch in meinem Alter, die auf einem unglaublichen Niveau gespielt haben, die mich inspiriert haben. Er hatte ein unglaublich strenges, technisches System, auch mit seiner Assistentin. So als Grundlage war das unglaublich wichtig, bin ich total dankbar. Dann Michelle Auclair in Boston. Ich wollte einfach ganz weit weg nach dem Abitur. Ich wollte wirklich so weit weg, wie man nur kann, aber noch Musik studieren könnte dort. Es war Boston. Für mich eine ganz großartige Erfahrung in jederlei Hinsicht, muss ich sagen. Also ich hatte dann ein Doppelstudium gemacht mit Philosophie auch noch, was in Amerika wesentlich leichter zu bewerkstelligen ist als hier in Deutschland. Zumindest damals war es wirklich einfach so eine offene, tolle Atmosphäre, wo ich so viel gelernt habe. Michelle Auclair war die mit Abstand allerstrengste Lehrerin, die ich jemals hatte, aber auch die großartigste. Ich denke wirklich jeden Tag an sie. Und was sie mir beigebracht hat, ist in ganz tief im Gehirn und in meinem gesamten Körper verankert. Und davon zehre ich nach wie vor. Leider ist sie verstorben, was ich schade finde, weil ich würde ihr so gerne zeigen, wo ich heute stehe in meinem Leben. Vielleicht sieht sie es irgendwo. Sie ist bestimmt oben, nicht unten in der Hölle. Und dann bei David Takeno war das eine gegenteilige Behandlung von mir. Nämlich er hat mir eigentlich nur noch so die Flügel gegeben. Er hat nur noch gesagt, das ist alles wunderbar. Ich habe viel Repertoire gemacht und habe da wieder gelernt zu entspannen und meinem Können auch mehr zu vertrauen. Es war interessant, wie Systole und Diastole sich so ein bisschen abwechselte von den Lehrern. Mit David Takeno bin ich auch heute noch in Kontakt. Ja, wir tauschen uns oft aus. Ich auch oft, wenn ich noch Fragen habe. Das ist sehr wertvoll für mich. Und vielleicht kann ich heute als Lehrerin das Gleiche für meine Schüler sein, was meine Lehrer für mich waren.
Dann nutzen wir jetzt mal diese Flügel. Fliegen wir eine Runde mit Miles Davis. Bitches Brew kommt als nächstes, liegt auf unserem digitalen Plattenteller. Der Titel Bitches Brew vom gleichnamigen Album von Miles Davis, 1969 aufgenommen. Sagen Sie uns noch, wann und wie und warum diese Musik in Ihr Leben getreten ist?
Das war auch zu dieser sehr wertvollen Zeit in meiner Jugend in München. Da war ich so ungefähr 13 und ich war in einem Live-Konzert von Miles Davis in München in der Philharmonie. Mein Bruder hatte mir die Karten gekauft für irrsinnig viel Geld. Ich habe die Karte heute noch zu Hause als Souvenir. Wir waren ganz vorne in der ersten Reihe und heute kapiere ich erst, was für einen Einfluss das überhaupt auf mein Leben hatte.
Sie hören den Deutschlandfunk und zwar die Zwischentöne. Unser Gast heute, die Geigerin Caroline Wiedmann, und sie hat sich Bitches Brew von Miles Davis gewünscht, ein Album, ja, das als so eine Art Wendepunkt gilt in der Jazzgeschichte, nämlich als Anfang des Jazz-Rock. Frau Wiedmann, interessieren Sie solche musikwissenschaftlichen Klassifizierungen oder gilt für Sie gute Musik, egal was für ein Etikett darauf klebt?
Wahrscheinlich Letzteres, obwohl ich es trotzdem interessant finde zu analysieren, weshalb ein bestimmtes Album dann so einen Stellenwert hat, wie es gerade Bitches Brew hat. Was mich als Künstler einfach daran interessiert, ist bei Miles Davis sowieso, wenn ich seine Laufbahn anschaue, wie er sich immer wieder neu erfunden hat. Das Wichtigste für uns als Künstler ist, dass wir immer wieder Dinge hinterfragen und neue Wege gehen. Das ist so leicht, wenn man mit einer Masche Erfolg hat, dann immer nur wieder diese Masche zu machen und dann ist man tot als Künstler. Ja, wenn man dann wieder zurückkommt zu der Masche, in Anführungszeichen, ist es ja auch wieder interessant. Ja? Aber sich auf etwas auszuruhen und keine neue Kreativität mehr zu wollen oder zu sagen, so, das ist jetzt gut genug, jetzt gibt es keine Luft mehr nach oben, das wäre für mich der Tod. Das ist dieser Stillstand, der kreative Stillstand, den mag ich überhaupt nicht. Und für mich ist damals Davis einfach so ein großes Vorbild, der immer wieder gesagt hat, wie geht es sonst noch? Und sich auch mit jungen Künstlern dann verbunden hat, als er schon gesetzteren Alters war. Das fasziniert mich unglaublich und auch keine Angst gehabt hat, auf die Nase zu fallen, weil man kann ja total auf die Nase fallen, wenn man was Neues ausprobiert. Aber das darf uns bloß nicht daran hindern, es auszuprobieren, weil vielleicht passiert ja auch was Geniales und die Chance müssen wir nutzen.
Das Risiko gehen Sie ja auch immer wieder ein, indem Sie immer wieder neue Musik, zeitgenössische, ganz, ganz neue Musik spielen. Ich habe Sie zu Beginn dieser Sendung als Geburtshelferin für neue Kompositionen vorgestellt. Stimmt das Bild?
Ja, aber ich hoffe, ich bin auch Geburtshelferin für alle andere Musik. Wir alle Musiker sind jeden Tag Geburtshelfer, wenn wir das nur so wollen und auch als solches sehen und es neu entdecken, die Musik, die wir vermeintlich kennen. Wenn wir so einen Henry Purcell hören, das ist heute wie damals so revolutionär geschrieben, von der Harmonie her, von der Gestik her, von dem Ausdruck her, dann können wir das neu kreieren heute. Und daran appelliere ich eben ja, an mich selber und an die Studenten zum Beispiel auch, die ich habe, dass wir das entscheiden können, dass wir das kreieren können. Und wir sollen diese Möglichkeit nutzen, weil das ist auch unsere Aufgabe als Künstler, finde ich.
Eigentlich verbietet sich ja Name-Dropping so ein bisschen, ich mache es aber trotzdem mal. Ich nenne mal ein paar Namen. Wolfgang Riem, Matthias Pinscher, Erki Sven Thür, Rebecca Saunders und natürlich nicht zu vergessen Ihr Bruder Jörg Wiedmann. Die alle haben für Sie komponiert, haben für Sie geschrieben. Wie kommt eigentlich so ein Uraufführungsprojekt in Gang? Wer macht da wem den Antrag? Trifft man sich? Denkt man sich irgendwie gemeinsam was aus? Gibt es da Briefe, Telefonate?
Das ist ganz unterschiedlich, so wie die Menschen alle unterschiedlich sind. Es gibt die Variante, dass der Komponist sagt, ich würde gerne was für dich schreiben, nachdem er mich gehört hat mit einem Werk. Oder umgekehrt, dass ich zum Komponisten sage, wie wär's? Oder witzigerweise war es mit meinem Bruder eine ganz ungewöhnliche Geschichte, weil wir doch eigentlich Geschwister sind. Es müsste doch das Naheliegendste sein, dass er für mich schreibt.
Aber so verbietet sich. Das ist die andere Möglichkeit, ne?
Richtig. Und deshalb war das erstaunlicherweise erst später in unserem Leben der Fall, dass das so weit kam, nämlich erst vor 2 Jahren, das zweite Violinkonzert von meinem Bruder. Und ansonsten gibt es alle möglichen Kombinationen. Es gibt sogar die Kombination, dass ich den Komponisten gar nicht kennenlerne, sondern die Partitur irgendwann im Briefkasten liegt. Gibt es auch. Und ich finde, nichts ist verwerflich oder nichts ist toller als das andere. Es gibt ganz verschiedene Beziehungen von Interpret zu Komponist. Und jede ist auf ihre Weise legitim.
Wenn dann der Briefkasten geöffnet wird, dann Umschlag drin liegt, Sie das auspacken und die Noten das allererste Mal sehen, was passiert da eigentlich? Erklingt die Musik schon in Ihrem inneren Ohr? Hören Sie schon was? Oder ist es zum Teil so abgefahren, dass Sie es eigentlich nur auf dem Instrument das erste Mal ausprobieren können?
Auch da, es kommt darauf an, wer die Musik geschrieben hat und wie sie geschrieben ist. Ja, es gibt Komponisten, die in Anführungszeichen herkömmlich schreiben, nämlich mit Harmonien und etwas, was ich mir sofort vorstellen kann mit meiner klassischen Musikausbildung. Es gibt aber auch völlig abstrakte Partituren, die ich tatsächlich noch nicht mal verstehe, wenn ich sie gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die muss ich öfters gespielt haben, die muss ich öfters auch gehört haben. Meine eigene Aufnahme höre ich mir dann oft an, auch die von den Proben, damit ich in der Premiere zumindest schon ein bisschen auch voraushören kann. Das ist mir total wichtig, dass ich nicht selber überrascht bin von dem, was ich da höre in dem Moment.
Aber es gibt immer den Kontakt zum Komponisten, zur Komponistin, während Sie es einarbeiten. Also gibt es da Telefonate, treffen Sie sich und Sie spielen es mal vor, um zu wissen, ob Sie eigentlich sozusagen das, was Sie da jetzt in Händen halten, ob das ungefähr zu dem passt, was sich der oder die vorgestellt hat?
Meistens schon. Das ist in meinem Interesse und das auch im Interesse des Komponisten. Der möchte dann nicht in der Urführung sitzen und sein Stück nicht wiedererkennen. Aber es gibt tatsächlich auch da engere Beziehungen bis hin zum totalen Kontrollieren, dass jemand dann jeden Tag anruft und sagt, wie geht's jetzt und auf welcher Seite bist du und so weiter. Oder die Leute, die ganz entspannt sind, auch übrigens finde ich sehr interessant, wenn man was noch verändern will, wenn man sagt, also das ist nicht so gut spielbar, wenn ich den Akkord stattdessen spielen könnte, würde es besser in der Hand liegen. Da sind manche Komponisten total kulant und sagen, na dann spiel den, kein Problem. Oder je nach Situation auch vielleicht sagen, nee, es muss der sein, auch wenn es schwierig ist, dann nimm dir ein bisschen Zeit oder Tempo fragen. Das finde ich so interessant, weil wir, wenn wir heute zum Beispiel einen Beethoven-Urtext sehen, ja, dann denken wir, das ist die Bibel und wir müssen alles so einhalten, weil der große Meister hat so geschrieben. Ja, aber wenn man mit lebenden Komponisten arbeitet, weiß man, dass die manchmal natürlich sehr genau sind und sagen, so muss es sein. Aber oft eben auch nicht und ganz flexibel sind und doch auch nur Menschen sind.
Und sich von Ihnen als Interpretin womöglich auch nochmal inspirieren lassen?
Ja, und oft ist es auch eine Hilfe für Sie, wenn Sie das Instrument zum Beispiel nicht spielen. Wenn ich sage, aber so wäre es einfach oder ich könnte das noch schneller spielen, wenn das und das gegeben wäre. Ah ja, dann kommt es entweder aufs Tempo an oder auf diese Noten. Unglaublich interessant zu sehen, wie die Komponisten da reagieren und wie manchmal es wirklich sehr entspannt ist oder man selber da unglaublich viel noch Input hat oder aber auch überhaupt nicht. Da wüsste ich halt gern, welcher Typ der Beethoven dann war, um zu entscheiden im Urtext, ob ich mich da knechten muss, um diesen einen Punkt noch zu verwirklichen oder ob es doch vielleicht nur ein Tintenklecks war.
Einmal gespielt und dann ab ins Archiv, das ist ja so das Schicksal vieler neuer Kompositionen, die eine Uraufführung erfahren, aber dann eigentlich nicht so wirklich den Weg finden ins Repertoire. Ist Ihnen das ein großes Anliegen? Also drängen Sie darauf, Stücke, die Sie einmal gespielt haben, auch wieder zu spielen, nicht nur was Ihre eigene Arbeitsökonomie angeht, sondern auch um das Repertoire zu erweitern und gut zu durchlüften, sage ich mal?
Würde ich gerne, das wäre mein Ziel. Also auch, wie gesagt, für die eigene Arbeitsökonomie, aber auch, weil ich merke, dass je mehr man ein Stück auch ins Ohr bekommt, und das passiert ja selbst bei zeitgenössischer Musik, erst ab dem Zeitpunkt, wo man es mehrmals auch im Konzert gemacht hat. Also insofern ist es für mich sowieso angenehmer. Ich fände es auch toll, wenn die Veranstalter ein bisschen offener wären für breiteres Repertoire, nicht immer nur bei dem Standard. Also selbst bei klassischer Musik ist ja der Standard unglaublich beschränkt. Also selbst von berühmten Komponisten gibt es so viele Werke, die kaum gespielt werden. Ja? Insofern, für mich wäre es toll, wenn es öfter gespielt werden würde, aber selbst wenn es nur einmal im Kalender steht, dann habe ich trotzdem die Verantwortung, es gut zu machen und diese Musik zum Leben zu erwecken. Der Komponist kann ja nichts dafür, wenn es nur einmal gespielt wird oder 70 Mal gespielt wird. Es muss gehört werden, die Welt muss es hören, ich muss es spielen, damit aus diesen schwarzen Punkten auf dem Notenpapier überhaupt Musik wird.
Kommen wir jetzt zu einem Neuzugang in Ihrem Repertoire, auch wenn das jetzt nicht zeitgenössische Musik ist, sondern ein Werk aus dem Jahr 1939. Benjamin Britten hat sein Violinkonzert unter dem Eindruck des beginnenden Zweiten Weltkrieges komponiert. Und Sie haben es jetzt gerade für sich erarbeitet, weil Sie es jetzt im Konzert spielen zum ersten Mal. Wie haben Sie sich auf dieses Werk vorbereitet in den vergangenen Wochen? Wahrscheinlich sind es eher Monate, oder?
Ja, ich versuche immer so früh wie möglich zu beginnen. Wie gesagt, immer im Sommer schon. Alles, was ich weiß für die ganze Saison, mache ich alles schon mal grob ein bisschen durch. Ich empfinde es einfach in meinem zarten Alter, ich bin jetzt auch nicht mehr 16, als unglaubliches Privileg, noch so große Repertoirestücke der Musikgeschichte kennenlernen zu dürfen, ganz neu. Das ist ja was anderes, ob ich ein Stück kennenlerne, wenn ich 20, 22 bin oder eben jetzt mit 43, wo ich auch schon so viel gespielt habe, so viel Musik gesehen habe, so viel Musik erarbeitet habe, 112 Violinkonzerte schon mit Orchester gespielt habe. Es ist wirklich, wenn ich mir das vergegenwärtige, ist es wirklich der Wahnsinn.
Also Sie zählen?
Ich zähle. Ich habe mir den Sport draus gemacht, weil ich vorletztes Jahr ein Seminar gehalten habe an meiner Hochschule über Violinkonzerte. Dann habe ich mal zum Spaß aufgeschrieben, welche ich denn überhaupt eigentlich schon alle erarbeitet habe und alle mal aufgeschrieben. Und das war so ein Vergnügen, weil viele hat man ja auch vergessen. Aus der gesamten Musikgeschichte, immer noch habe ich viele nicht gespielt, aber nun kommt eben Benjamin Britten daher, so ein großartiges Meisterwerk, das ich ganz neu entdecken darf. Und für mich ist das so großartig und ich übe so gerne daran, ich lerne so viel und ich finde es ein so unfassbar großartiges Werk, dass ich es heute auch mit ausgesucht habe.
Das war das Finale aus Benjamin Brittens Violinkonzert Opus 15. Gewünscht hatte sich in den Zwischentönen im Deutschlandfunk die Geigerin Caroline Wiedmann. Wir hörten jetzt allerdings eine Aufnahme mit der britischen Geigerin Tasmin Little. Frau Wiedmann, interessieren Sie sich für die Interpretationen auch von Kolleginnen und Kollegen? Sind Sie da neugierig?
Unglaublich. Es muss ja nicht heißen, dass ich es genauso spielen würde. Aber ich interessiere mich wahnsinnig dafür, was andere machen, was auch andere Instrumentalisten machen, andere Musiker, aber auch die Geige auf jeden Fall. Also jemand, der sich dafür nicht interessiert, wie kann ich kann doch nicht in meinem Zimmer sitzen und mir das alles egal sein lassen. Natürlich interessiert mich wahnsinnig. Es gibt so viele, so tolle Kollegen. Manche ganz berühmt, andere weniger berühmt, andere, denen ich mehr eine Karriere auch wünschen würde. Ich sage, warum kennt die denn niemand? Das ist so großartig. Und bei dieser Aufnahme muss ich nicht nur jetzt der Tasmin Little das Kompliment machen, sondern auch dem Edward Gardner, mit dem ich auch viel gearbeitet habe und den ich so großartig finde, was er für Farben aus dem Orchester rausholt. Das ist ja so ein symphonisch besetztes Violinkonzert. Das ist so großartig in dieser Aufnahme wie der Ed Gardner des BBC Orchestra aus Manchester, das ich auch so liebe, zum Klingen bringt. Also das kommen viele Lieblingsfaktoren von mir zusammen in der Aufnahme.
Also nicht ehrenrührig, sich da womöglich auch inspirieren zu lassen.
Nein, im Gegenteil. Ich kann doch nur lernen. Und selbst wenn ich merke, dass es etwas ist, was mir nicht gefällt, habe ich doch schon wieder gelernt, mich von etwas abzugrenzen oder habe neu definiert, was ich machen will. Das ist so wichtig. Und ich finde, vor allen Dingen, wenn es aus Unsicherheit oder einer falschen Arroganz ist, also wer bin ich zu denken, dass ich es am besten kann und deshalb nicht mehr bei anderen zuhören muss? Also ich bin im Gegenteil, ich kann nur lernen bei allem, was ich höre von anderen.
Machen wir also bei dem Adjektiv, bei der Charaktereigenschaft neugierig schon mal ein Kreuzchen. Andere Eigenschaften, die Ihnen immer wieder zugesprochen werden, ist eigensinnig. Also Volker Hagedorn hat Sie vor einigen Jahren in der Zeit mal als die eigensinnigste und kompromissloseste Geigerin ihrer Generation genannt. Können Sie mit solchen Zuschreibungen, womöglich auch noch in diesem Fall mit solchen Superlativen, was anfangen? Hat das was mit Ihnen zu tun?
Ja, ich stelle mich ja jetzt nicht morgens vor den Spiegel und sage, ich bin so eigensinnig.
Bin ich eigensinnig.
Genau, heute bin ich ganz eigenwillig. Nein, aber ich denke, dass es wahrscheinlich im Vergleich schon irgendwie seine Berechtigung hat. Wenn ich sehe, wie andere Kollegen auch an etwas herangehen, bin ich vielleicht doch eigensinnig, weil ich das mache, wie ich es mache. Ist das eigensinnig? Ja, ich denke, das ist der Wortsinn von eigensinnig, dann bin ich es wahrscheinlich.
Dann sind Sie es, ja. Und neugierig auch in der Tat, also zu Ihrem Profil gehört es eben auch, dass Sie es nicht scheuen, mit anderen Künsten ja Projekte auf die Beine zu stellen. Mit der Choreografin Sascha Walz haben Sie mehrfach zusammengearbeitet, also zum Beispiel bei der Eröffnung der Elbphilharmonie oder auch mit der Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Sie haben auch szenische Aufführungen mitgemacht oder haben Konzertprogramme für Museen kuratiert. Worin liegt denn da für Sie der Reiz, eigentlich mit dem Außermusikalischen eine Verbindung aufzunehmen? Also eine Liaison, möchte man fast sagen, eine Beziehung zwischen den Künsten herzustellen?
Ich denke, dass in der gesamten Menschheitsgeschichte die Künste eng verwoben waren. Die sind im Moment nicht so eng miteinander verwoben und das finde ich traurig, ehrlich gesagt. Weil ganz viel, wenn ich in ein Museum gehe oder wenn ich eine Tanzperformance anschaue oder wenn ich auch Architektur sehe, ganz viel wird assoziiert in meinem Kopf. Und das fand ich so spannend, zum Beispiel bei diesen Konzertprogrammen, die ich kuratiert habe. Wenn ich einen Joseph Beuys sehe, welche Musik fällt mir dazu ein? Ja? Und es kann ja auch Musik sein, die dem etwas entgegensetzt. Ich finde, da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Eine 1-zu-1-Übersetzung ist vielleicht gar nicht so spannend, wie einem ganz kargen Kunstwerk etwas ganz Opulentes entgegenzusetzen. Also ich weiß noch, wir haben damals Brahms dem entgegengesetzt. Ja? Und das ist so eine wunderbare Kombination, die uns dann wieder zum Denken bringt. Was ist denn eigentlich Opulenz? Ist vielleicht in dieser Kargheit etwas unglaublich Opulentes, Emotionales enthalten? Oder ist es eine Emotionalität, die sich reduziert auf etwas? Also wie gesagt, dann gehen die Gedanken weiter. Die ganze Zusammenarbeit mit Sascha Walz inspiriert mich jedes Mal, weil ich fest überzeugt bin, dass Musik und Bewegung ein und dasselbe sind. Es ist ein bisschen seltsam, dass wir immer am gleichen Ort stehen und dann ein gesamtes Violinkonzert durchspielen. Das ist eigentlich eine unnatürliche Situation. Ja? Im Musikmachen herumzugehen kann etwas öffnen in der Musik, kann auch in mir körperlich was öffnen, kann im Instrument klanglich etwas öffnen. Das führt dann wieder zum nächsten Schritt. Also, und es hält den Kopf einfach offen. Also wenn ich andere Kunstformen ansehe, dann wird es meine eigene Kunstform wieder befruchten und dann kann ich wieder herausgehen und hoffentlich wieder jemand anderem Impulse geben. Und das ist schön, wenn das untereinander in den Künsten passiert und unter Musikern und unter Instrumentalisten.
Nun haben ja die Museen mit der zeitgenössischen bildenden Kunst unheimlichen Zulauf, da stehen die Leute Schlange. Bei der neuen Musik, bei der zeitgenössischen Musik hapert es ja doch, da tun sich doch viele sehr schwer, da sind jetzt nicht unbedingt die Konzerte sofort ausverkauft. Was meinen Sie, was hat die bildende Kunst, was die Musik nicht hat?
Die bildende Kunst hat etwas, was die Musik nicht hat, nämlich, dass man weitergehen kann. Und da möchte ich auch sagen, dass jetzt da Millionen zu so einer Ausstellung von Cy Twombly gehen, das muss noch nicht heißen, dass das per se eine gute Kunst ist oder dass diese Menschen auch diese Kunst verstehen. Das ist halt das, was man Hype nennt. Ja?
Also verstehe ich Sie richtig, bei der Musik muss man sitzen bleiben.
Richtig.
Ne? Da muss man es einfach aushalten, in Anführungsstrichen. 30 Minuten Violinkonzert sind 30 Minuten Violinkonzert.
Wenn konfrontativ. Und im Museum kann man schnell weitergehen. Dann sagt man, ich habe die Ausstellung gesehen, hat mir gut gefallen. Ja, aber wenn man dann schon ein bisschen nachbohrt, was hast du denn gesehen und was hat dir gefallen? Da hört es oft schon auf, ne? Also insofern würde ich diese quantitative Wertung gar nicht zu sehr überbewerten. Da gehen so viele Leute hin. Das macht es nicht besser und das heißt auch nicht, dass die Leute das unbedingt verstehen. Also ich wehre mich dagegen, dass gerade in der Kultur etwas mit Zahlen argumentiert wird. Das mögen viele, deshalb ist es besser als das, was wenige mögen. Ich glaube auch, dass je mehr die zeitgenössische Musik gespielt wird und hoffentlich auch gute zeitgenössische Musik gespielt wird, die wirklich eine Aussage hat und die uns bewegt, das hat auch unglaublich Zulauf.
Daraus folge ich, es gibt auch schlechte zeitgenössische Musik. Gibt es das, dass Sie mal ein Werk vorgelegt bekommen, das womöglich auch noch für Sie komponiert ist und wo Sie nachher sagen, einmal und nie wieder oder am liebsten noch nicht einmal?
Also ich kann mir nicht das Urteil anmaßen zu sagen, es ist schlecht, aber mir sagt es nichts. Das gibt es ganz oft. Und erstaunlicherweise muss ich aber sagen, und deshalb bin ich so vorsichtig geworden zu be- oder verurteilen, oft wurde ich später eines Besseren belehrt. Also es gab auch schon Stücke, wo ich dachte, das finde ich überhaupt nicht gut. Dann unterhalte ich mich mit jemand, der diese Musik liebt und führt, der führt mich daran und sagt, schau dir das an, schau dir das an, schau dir den Akkord an, schau, wie er damit umgeht. Und schon merke ich, wie eigentlich dumm ich war zu sagen, dass es schlecht ist. Also dieses Urteil wage ich gar nicht mehr. Aber es gibt bestimmte Musik, die spricht zu mir und die macht was mit mir, die bewegt mich sofort. Und andere, die bewegt mich vielleicht noch nicht. Und dann gibt es auch andere, da kann man erklären, wie man will. Und sie macht einfach nichts mit mir. Das ist ja auch okay. Darf auch sein.
Also es gibt in der Tat Musik, bei der ihr Musikhunger versagt. Ja. Wo sie sagen, kann ich nichts mit anfangen, will ich nicht.
Gibt es. Ja, und würde ich mir dann auch freiwillig nicht anhören. Was noch nie passiert ist, dass ich emotional wirklich gerührt wäre von der Musik, die mir am Anfang nichts gesagt hat. Das ist interessant. Ich kann es bestimmte Musik dann intellektuell zu schätzen wissen und auch eine Daseinsberechtigung sehen, aber sie wird mich trotzdem noch nicht in Mark und Bein erschüttern, während so eine Purcell-Arie, da geht es eben sofort in Mark und Bein. Und ich denke, das ist schon auch ein Faktor, der für mich damit zu tun hat, ob diese Musik für mich aussagekräftig ist oder nicht. Und ich glaube, bei der Purcell-Arie wage ich zu behaupten, dass es wirklich fast jedem doch so geht, oder? Dass einem das sofort berührt. Und da wüsste ich gern, was der Parameter ist. Warum ist das so? Wenn ich das wüsste, dann könnten wir ja alle nur noch großartige Musik kreieren.
Aber man kann womöglich auch nicht alles, was die Musik angeht, in Worte fassen.
So ist es, und das ist ja auch der Zauber. Das ist dieses wunderschöne poetische Element, was wir haben in der Musik.
Ihr Kalender ist voll, voll mit Musik. Die nächsten Jahre sind bei Ihnen schon ausgeplant. Sie wissen jetzt schon, wo Sie heute in einem Jahr sind, wo Sie heute in 2 Jahren womöglich ein Konzert spielen. Darf man bei Ihnen überhaupt noch den Begriff Work-Life-Balance, darf man Ihnen damit kommen? Gibt's die?
Absolut. Ich bin ein totaler Verfechter davon. Also ich weiß auch ganz genau, habe das in den letzten Jahren gelernt, was zu viel ist. Ich bin auch schon an dem Punkt gewesen, wo ich sagte, das schaffe ich jetzt nicht mehr, und habe dann in der nächsten Saison entsprechend entgegengesteuert. Dann weiß ich aber auch, was nicht genug für mich ist. Ich brauche auch immer ein bisschen Futter. Das ist immer gut für mich und hält mich auch fit musikalisch und geistig. Ich lege sehr viel Wert darauf, zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, bin ich wirklich zu Hause. Also da gibt es keine andere Priorität, als mit meiner Familie zu sein und zu üben. Da habe ich irgendwie überhaupt kein Problem, das den Rest des Lebens beiseite zu lassen. Und insofern, ich achte da sehr darauf, auch dass ich körperlich gesund bin, weil ich ganz genau weiß, wie wichtig das ist für meinen Beruf mit der ganzen Reiserei und dem ungesunden Leben und stressreichen Leben, das ich habe, sorge ich da sehr dafür, dass ich mich wohlfühle körperlich und mental.
Sie wollen nicht komponieren, das haben Sie vorhin mal gesagt. Gibt es aber trotzdem noch sowas wie so ein, Kadenzen, genau, das ist die Ausnahme. Aber gibt es trotzdem noch sowas wie so ein Herzenswunsch für Ihre Karriere? Wobei ich gelesen habe, dass Sie das Wort Karriere gar nicht so gerne mögen.
Ich mag das deshalb nicht, weil Karriere Rennen heißt auf Lateinisch. Und dieses ewige etwas Hinterherrennen, das finde ich ganz schrecklich. Also nur um des Rennenwillens und dass man dann irgendwelchen Erfolg noch bekommt und Bestätigung von irgendwelchen Leuten, das mag ich nicht an dem Wort Karriere. Habe ich noch einen Herzenswunsch für meine spielerische Karriere? Da bin ich schon sehr am Ende meiner Träume angelangt und habe eben den Wunsch, dass ich mit einigen Musikern und in einigen Konstellationen immer wieder spielen kann, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, mit denen ich Highlights erlebt habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn sich das Leben mal auch beruhigt, ich bin mir dessen bewusst, dass ich so, wie ich im Moment konzertiere, jetzt nicht die nächsten 40 Jahre noch weitermachen werde, da hätte ich auch einige Ideen, wie ich Musik vermitteln kann oder weitergeben kann, vielleicht im viel kleineren Kreis. Im Moment reise ich dann nach Tokio und nach Sydney und nach Los Angeles. Aber vielleicht im ganz kleinen Kreis hier zu Hause in Leipzig, wo ich wohne, irgendwelche Projekte zu machen, wie die Musik weitergegeben wird. Und zwar das, was mir an der Musik so wichtig ist, nämlich das Emotionale, das Instinktive, das würde mich freuen.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer Musik, die, glaube ich, auch sicherlich auch in Ihren Ohren extrem emotional ist. Die hebräische Melodie von Joseph Akrin. Sie haben eine ganz besondere Aufnahme mitgebracht aus dem Jahr 1940. Warum, auch hier nochmal die Frage, warum diese Aufnahme, die ja doch ein bisschen rauscht?
Also ich interessiere mich sehr für meine Kollegen und Kolleginnen, das habe ich ja gerade schon gesagt, und zwar vor allen Dingen auch interessiere ich mich sehr für die Kollegen und Kolleginnen, die es nicht mehr gibt, die gestorben sind. Die Geige hatte so eine Hochzeit, Blütezeit da kurz vorm Krieg. Und ich bin immer auf der Suche nach jemand, nach einem Geiger, der es schafft, mein Ideal zu verwirklichen. Also wirklich diese Emotionalität direkt zu vermitteln. Nun ist es diese Aufnahme sehr alt, es knackt und rauscht, aber ich spüre, wer dieser Mensch dahinter ist. Es ist eine sehr tragische Geschichte von Josef Hasid, der sehr früh gestorben ist, weil er wohl schizophren war. Ihm wurde ein Teil seines Gehirns rausgenommen in London mit dieser Lobotomie. Und dann hatte er überhaupt keinen Antrieb mehr. Die ganze Genialität war weg. Davor war er eben verrückt, in Anführungszeichen. Aber so wie er Musik behandelt, so wie er das Timing behandelt, was für einen Klang er hat, diese Seele, die durch seine Geige zu mir spricht, das ist etwas, das ist so pur und magisch und für mich das größte Vorbild. So sollen wir Musik machen, ganz direkt.
Das waren die Zwischentöne mit der Geigerin Caroline Wiedmann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, ich möchte noch auf die Zwischentöne am kommenden Sonntag hinweisen. Da wird mein Kollege Michael Langer mit dem Cembalisten Lajos Rovatkol sprechen. Und am Mikrofon dieser Zwischentöne war Maria Elmenreich.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.